Das akute Ereignis ist ausschlaggebend für den Arzt. Ist diese Verordnung, ist dieser Patient im extrabudgetären Bereich? Wird es aus deinem Budget aktiv herausgerechnet oder zählt es in deinen Bereich?
Du hörst OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OP-Podcast. Immer wieder führt es zu Unsicherheiten, das Akutereignis bei besonderen Verordnungsbedarfen. Zumindest erreichen uns immer wieder Nachfragen, ob das für euch als HeilmittelerbringerInnen prüfrelevant ist oder nicht. Und was gibt es eigentlich sonst noch beim langfristigen Heilmittelbedarf und besonderen Verordnungsbedarf zu beachten? OP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner hat bei der Kollegin Svenja Brasch nachgehakt. Svenja verantwortet unsere Wissensdatenbank von OP+. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OP-Podcast, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute meine Kollegin Svenja Brasch bei mir. Hallo Svenja.
Hallo Barbara.
Du arbeitest ja bei OP+ und Praxisfragen und wir in der OP-Redaktion bekommen doch immer wieder die Frage nach dem Akutereignis auf der Heilmittelverordnung und ob Therapeutinnen und Therapeuten das prüfen müssen. Das nehme ich jetzt zum Anlass, dass wir beide noch einmal über die Verordnung an sich sprechen, also besonderer Verordnungsbedarf und langfristiger Heilmittelbedarf, was es damit auf sich hat. Und in dem Zusammenhang ist ja auch das Akutereignis steht im Zusammenhang damit und wir können uns darüber unterhalten. Und ich möchte natürlich dann von dir die Antwort wissen, wie ist das denn eigentlich? Müssen wir Therapeutinnen und Therapeuten das prüfen oder wie ist es geregelt? Deswegen freue ich mich jetzt auf die Runde mit dir. Und wir starten mal damit, was denn überhaupt der besondere Verordnungsbedarf und der langfristige Heilmittelbedarf sind. Magst du mal anfangen?
Ja, sehr gerne. Also der langfristige Heilmittelbedarf ist über die Heilmittelrichtlinie geregelt, dass der langfristige Heilmittelbedarf immer dann zutreffend ist, wenn Patienten eine schwerwiegende Erkrankung haben, die meistens auch eine besondere Schwere haben und auch eine Dauer von mindestens einem Jahr haben. Dann können Ärzte eine Diagnose stellen, die in den langfristigen Heilmittelbedarf fällt. Also es ist eine vorgegebene Diagnose, die als Anlage zur Heilmittelrichtlinie genannt ist. Und alle Diagnosen, die dort in Anlage 2 gelistet sind, sind automatisch immer extrabudgetär für den Arzt. Bedeutet, sie fallen nicht ins Budget und werden somit auch nicht für spätere Regresszahlungen oder Regressprüfungen zur Berechnung herangezogen, sondern diese Verordnungen sind extrabudgetär für den Arzt und daher natürlich auch besonders interessant für die Ärzte, die mit ihrem Budget immer wieder haushalten müssen. Und dann sind die Patienten, die eben eine besondere schwere Erkrankung haben oder eine besonders langfristige Erkrankung haben, sehr, sehr gut versorgt über diese Diagnosen. Und das wollen wir Therapeuten, das wollen die Ärzte natürlich auch, dass die Patienten optimal versorgt werden. Und in Verbindung mit dem langfristigen Heilmittelbedarf gibt es eben noch den besonderen Verordnungsbedarf, weil man, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kannst du mehr aus der Herkunftsgeschichte gleich erzählen, Barbara, weil man festgestellt hat, dass es eben Patienten gibt, die auch eine schwere Erkrankung haben, die vergleichbar sind mit dem langfristigen Heilmittelbedarf, aber eben erst zu einem bestimmten Zeitpunkt oder für einen bestimmten Zeitraum diese Schwere an Erkrankung haben. Wir denken zum Beispiel an Patienten nach Operationen, nach Knie-TEP zum Beispiel, die eine besonders schwere Erkrankung haben, die nicht vorhersehbar sind vielleicht, aber auch genauso dann gut und intensiv versorgt werden sollen und müssen. Und dafür gibt es die Liste des besonderen Verordnungsbedarfs, die dann für den Arzt ebenfalls extrabudgetär sind. Kann man mir soweit folgen oder möchtest du was ergänzen, Barbara?
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast beim langfristigen Heilmittelbedarf, dass er ja in der Anlage 2 der Heilmittelrichtlinie steht. Alles, was wir jetzt erzählen und irgendwie Quellen zitieren, hängen wir euch auf jeden Fall, listen wir euch in den Shownotes auf, damit ihr die dann auch nachlesen könnt, um da einen Einblick zu bekommen. Der langfristige Heilmittelbedarf wird ja vom gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt, deswegen ist er eben als Anlage in der Heilmittelrichtlinie aufgelistet. Und das andere, der besondere Verordnungsbedarf, wie du schon richtig gesagt hast, das verhandeln ja der GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung miteinander. Also die Diagnosen, die ICD-10-Codes und die eben dann in Frage kommenden Diagnosegruppen. Denn wie du schon eben beim langfristigen Heilmittelbedarf richtig gesagt hast, es gibt eine ausgewählte Menge an ICD-10-Codes, für die eben entweder der langfristige Heilmittelbedarf in Frage kommt oder eben der besondere Verordnungsbedarf, immer in Kombination mit einer bestimmten Diagnosegruppe. Das ist für alle Heilmittelberufe, also Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie gleich. Dann sind es manchmal eben, es ist nur eine Diagnosegruppe pro Beruf. Also häufiger sind es ja Physiotherapie und Ergotherapie. Logopädie kommt nicht ganz so häufig in Frage. Oder es sind sogar pro Heilmittelbereich mehrere Diagnosegruppen, die in Frage kommen, wo eben dank des vereinbarten Mehrbedarfs, wie du schon gesagt hast, wenn die eben einfach mehr Bedarf an Heilmittel haben, aufgrund der Schwere der Erkrankung, der funktionellen bzw. strukturellen Schädigungen, das dann einfach dann in Anspruch nehmen können. Und ich finde, der große Vorteil, also du hast gesagt, die Ärzte haben den Vorteil, dass das natürlich nicht wirtschaftlich berücksichtigt wird. Das heißt, es ist nicht ihr Heilmittelbudget belastet. Und ich finde, der Mehrwert für viele Patienten ist, dass sie eben über einen Zeitraum von bis zu 12 Wochen versorgt werden können, ohne eben sich in dem Zeitraum eine neue Verordnung besorgen zu müssen, was ja vor allen Dingen in der Physiotherapie häufig der Fall ist. Wenn es 6er-Verordnungen sind, dann sind die ja schneller zu Ende, als man 6er-Verordnungen sagen kann. Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn die eine Gültigkeitsdauer von 12 Wochen haben und erst quasi dann im nächsten Quartal wieder vorstellig werden müssen beim Arzt.
Jeden Fall. Planungssicherheit, denken wir an unsere vollen Terminplaner in den Praxen. Da haben wir natürlich eine ganz andere Vorausplanung, wenn wir sagen, okay, diese Patienten haben eine extrabudgetäre Verordnung, wir haben eine große Verordnungsmenge, die können wir dann auch sehr, sehr gut über eine gute Therapieplanung in die Aktivität bekommen und eine Sicherheit, eine Planungssicherheit gelangen. Und da ist schon immer der erste Aha-Erlebnis, immer dann, wenn ihr in einer Praxis arbeitet und eine Verordnung vorliegen habt oder vom Patienten gebracht bekommt, wo größere Einheiten drauf sind. Also alles das, was über die orientierende Behandlungsmenge hinausgeht, in der Physiotherapie über 6 Einheiten, in der Logopädie aber auch ja gerne mal über die 20 Einheiten pro Verordnung, dann solltet ihr aufmerksam werden und sagen, handelt es sich denn wirklich um eine extrabudgetäre Verordnung oder eine Verordnung aus dem besonderen Verordnungsbedarf oder aus dem langfristigen Heilmittelbedarf? Denn sollte eine Verordnung mal nicht korrekt ausgestellt sein und zutreffend sein für die Regelungen, dann ist es im Zweifel ganz schön teuer für uns Therapiepraxen, wenn wir Leistungen erbringen und die nicht vergütet werden. Und von daher wollen wir gerne gleich nochmal Stück für Stück so Grundregeln zusammenfassen, damit ihr auch wirklich eure Vergütung bekommt und die Patienten optimal versorgen könnt. Und das geht nun mal nur Hand in Hand, wenn wir auch den wirtschaftlichen Aspekt im Blick behalten und prüfen, ist eine Verordnung gültig oder ist sie ungültig und müssen wir noch etwas tun.
Was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt in der Praxis eine Verordnung bekomme und ich eben zum Beispiel anhand der Frequenzspanne, sagen wir mal 1 bis 3 Behandlungen in der Woche und dann mal 12 Wochen, also 36 Behandlungseinheiten da draufstehen habe. Wie kann ich vorgehen, dass ich das eben prüfe, um zu gucken, ob das da jetzt der langfristige Heilmittelbedarf oder der besondere Verordnungsbedarf eben zutrifft und die der Arzt sich nicht verschrieben hat bei der Verordnungsmenge, sondern eben das richtig ist. Wie würdest du da vorgehen?
Ich würde immer vorgehen, je nach Hilfsmittel, was ihr in der Praxis zur Verfügung habt. Die eine Software im Einsatz haben, wird natürlich die Software eine sehr, sehr gute Verordnungsprüfung für euch machen und euch sagen, ist die Verordnung gültig oder nicht. Wer jetzt denkt, ich möchte der Software nicht ganz vertrauen oder vielleicht noch gar keine Software im Einsatz hat, würde ich persönlich immer prüfen, ist die Diagnose, die auf der Verordnung gestellt ist, auch wirklich in den genannten Listen der KBV gelistet. Also handelt es sich um einen besonderen Verordnungsbedarf oder handelt es sich um einen langfristigen Heilmittelbedarf? Also der ICD-10-Code, der auf der Verordnung aufgedruckt ist, der muss gelistet sein. Und dann muss ich immer prüfen, wenn ich das Handy prüfe, passt die Diagnosengruppe? Also ist nicht nur der ICD-10-Code gelistet, sondern es ist auch die passende Diagnosengruppe. Denn nur diese Kombination zusammen macht die Verordnung gültig. Ich gehe davon aus, ich habe die aktuelle Liste vorliegen. Die aktuellste, wenn wir jetzt hier gerade aufnehmen, ist vom 1.7.2025. Auch da nochmal zu prüfen, wenn ihr ein Lesezeichen habt oder eine Datei heruntergeladen habt, lokal auf euren Rechner oder ausgedruckt habt, Von welchem Datum ist die denn? Ist die noch die aktuellste Version? Und da lohnt es sich immer wieder regelmäßig den Blick. Habe ich auch wirklich die aktuelle Grundlage oder ist das vielleicht schon etwas Veraltetes? Was passieren kann, daher hier nochmal der Appell. Also, ich prüfe die Diagnose, ich prüfe die Diagnosengruppe, stelle fest, ja, beide Kombinationen oder die Kombination ist gelistet. Das ist erstmal positiv, Haken dran. Dann gibt es die Besonderheit, dass eine extrabudgetäre Verordnung so ausgestellt sein muss in der Theorie, dass sie innerhalb von 12 Wochen abtherapierbar ist. Bedeutet, dass die Anzahl der Verordnungsmenge durch die Frequenzspanne und da die höchste Anzahl der Frequenzspanne geteilt werden muss und dann kleiner gleich 12 sein muss. Ich bin jetzt nicht wirklich gut in Mathe, aber wenn man sich zum Beispiel jetzt vorstellt, 60 Behandlungseinheiten mit einer Frequenzspanne von 1 bis 5 und dann die 60 durch 5, weiß ich aus dem Kopf, das ist kleiner gleich 12. Also weiß ich, dass diese Verordnung theoretisch in 12 Wochen abtherapierbar ist und somit gültig. Natürlich müsst ihr noch weitere Verordnungscheck-Rituale machen. Ist die Arztunterschrift drauf? Ist das Personalienfeld korrekt ausgefüllt etc. Aber das sind erstmal die Grundregeln. Und dann muss es, ich betone nochmal, theoretisch in 12 Wochen abtherapierbar sein, damit die Verordnung gültig ist. Bedeutet aber nicht, dass ihr nach 12 Wochen den Stift fallen lasst, die Hände hebt und sagt, oh, die Verordnung ist abgelaufen. Nein, dann kommen natürlich die normalen Gültigkeitsfristen pro Berufsgruppe zum Tragen, die dann entsprechend zu beachten sind. Beispiel in der Physiotherapie, eine Verordnung mit mehr als 6 Einheiten ist 6 Monate nach Behandlungsbeginn gültig und dann muss eben entsprechend ein Cut gemacht werden. Aber ihr macht euch gar keinen Begriff, wie schnell 6 Monate rumgehen können mit einer großen Verordnungsmenge. Da ist es total hilfreich, sich eben die Unterstützung zu suchen, dass eine Software sagt, stopp, jetzt ist die Gültigkeit dieser Verordnung abgelaufen, sie muss abgerechnet werden. Und ähnlich auch zu sagen, stopp, die Formularien sind nicht korrekt eingehalten worden, prüft das bitte nochmal und dass man da eben nicht in die ja, ins Hintertreffen gerät und dann am Ende eine Absetzung riskiert. Also von daher zu Beginn eben Zeit investieren, prüfen, ist die Verordnung korrekt ausgestellt, habe ich alle Parameter bedacht und bis wann ist sie gültig?
Danke. Und wir haben ja zu Beginn gesagt, dass der langfristige Heilmittelbedarf vom gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt wird und der besondere Verordnungsbedarf vom GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vereinbart wird. Auch wenn es unterschiedliche Institutionen sind, die diese beiden Dinge festlegen, hat die KBV für ihre Vertragsärztinnen und Ärzte einen guten Service. Die haben auf ihrer Homepage ein PDF mit beiden Diagnosen, also mit allen Diagnosen zusammen, also sowohl der besondere Verordnungsbedarf, abgekürzt BVB, und der langfristige Heilmittelbedarf, abgekürzt LHB, alles zusammen in einem PDF, wo ihr dann danach suchen könnt. Das noch hier, den verlinken wir euch auch ebenfalls in den Shownotes.
Was ich persönlich als Physiotherapeutin total cool finde, dass da inzwischen auch die Diagnosen der Blanko-Verordnung mit aufgenommen wurden für die Physiotherapie und die Ergotherapie. Bedeutet, man hat so ein PDF, was auch noch von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung veröffentlicht wurde, was man den Ärzten immer mal wieder, wenn man ins Gespräch kommt, sagen darf, zeigen kann, zuschicken kann. Das ist eine Information von der Kassenseite, also von der Ärzteseite, das ist keine Information, die von uns Therapeutenverbänden kommt, sondern das ist deren eigene Informationsquelle. Und dann sind die natürlich noch mal etwas zugänglicher, diese Informationen dankend anzunehmen. Also ich habe da sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen von Ärzten, wo ich gesagt habe, Mensch, da gab es einen Aktualisierungsservice. Ist dir schon bewusst? Schau mal nach, wie auch immer. Also immer, wenn man in dieses Gespräch geht mit den Ärzten, weil man die Patienten optimal versorgen möchte und dann vielleicht auch mal den Tipp geben möchte, Mensch, wäre das nicht ein Patient, der einen besonderen Verordnungsbedarf zutage kommt, wo es vielleicht eine passende Diagnose gibt, dann hättest du den Vorteil, das ist nicht in dein Budget fällt. Ich hätte Planungssicherheit und wir könnten langfristig Therapie dem Patienten zukommen lassen, ohne dass ich ständig den Patienten wieder zu dir schicken muss oder dass wir Rücksprache halten müssen. Da ist das immer wieder wirklich wertvoll, diese Informationsquelle der kassenärztlichen Seite zu nutzen.
Und meine Erfahrung ist, da braucht es sogar tatsächlich manchmal den Hinweis, wenn es klar eine Erkrankung ist, die zum Beispiel einen besonderen Verordnungsbedarf rechtfertigt. Wir kommen gleich nochmal im Einzelnen, welche Erkrankungen denn da so drunter fallen, dass es Ärztinnen und Ärzte gibt, die trotz dem es eine klare Diagnose gibt, die da eben reinfällt, dennoch einen anderen ICD-10-Code verwenden und eben dann beschränkt sind mit bis zu 6 Behandlungseinheiten oder bis zu 10 Behandlungseinheiten auf einer Verordnung und denen manchmal gar nicht bewusst ist, trotz Softwareunterstützung, dass es dazu eigentlich ja ein ICD-10-Code gibt, der eben entweder besonderen Verordnungsbedarf oder einen langfristigen Heilmittelbedarf ermöglicht und so die Versorgung und tatsächlich auch je nach Erkrankung auch das Organisatorische drumherum in der Praxis anzurufen, zu sagen, ich als Patientin oder als Patient brauche eine neue Verordnung, dann irgendwie organisieren zu können, wenn ich selbst zum Beispiel bei Parkinson nicht mehr in der Lage bin, Auto zu fahren, die Verordnung selber zu besorgen, also tatsächlich physisch abzuholen, dass es einfach da erleichternd ist, wenn man das nur noch alle 12 Wochen machen muss und nicht mehr nach
alle
10 Wochen.
Wochen.
Zum Beispiel, dass es dann einfach auch solche total erleichtert ist für die Kontinuität der Versorgung, denn darum geht es ja vor allen Dingen auch bei so fortschreitenden Erkrankungen. Gut.
Was ich an dieser Stelle noch gerne ergänzen möchte, weil ich das immer sehr, sehr wichtig finde, zu erzählen: Es gibt die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen für den Patienten auf langfristigen Heilmittelbedarf. Bedeutet, wenn Patienten eine Erkrankung haben, die in der Schwere und in der Dauerhaftigkeit vergleichbar ist mit einer Diagnose, die bereits in Anlage 2 zur Heilmittelrichtlinie, also zum langfristigen Heilmittelbedarf, aufgeführt ist, können wir einen Antrag stellen. Dafür bedarf es eine gültige Heilmittelverordnung und es bedarf einer ausführlichen Begründung, warum der Patient diesen Antrag auf langfristigen Heilmittelbedarf stellt. Bedeutet, ist er therapiefähig, ist der Therapiebedarf gegeben, wie ist die Prognose etc. etc. Das können wir Therapeuten unterstützen durch einen ausführlichen Therapiebericht. Aber ganz wichtig, dass man das immer noch mal als Therapeut im Hinterkopf behält: Ja, wir können einen Antrag auf langfristigen Heilmittelbedarf auch weiterhin stellen und den Patienten so zumindest für das kommende Jahr, also wenn der Antrag genehmigt wird, ist der meistens für ein Jahr oder immer für ein Jahr mindestens genehmigt. Und dann können wir innerhalb dieses einen Jahres hochfrequent intensiv den Patienten versorgen, um dann einen Fortschritt natürlich zu erreichen beziehungsweise den Patienten optimal zu betreuen. Also, wir haben die Möglichkeiten, Diagnosen aus dem besonderen Verordnungsbedarf, aus dem langfristigen Heilmittelbedarf, extrabudgetär für die Ärzte, wir hochintensiv zu versorgen, aber eben auch die Möglichkeit, über einen Antrag den Patienten in diese Intensivtherapie zu überführen. Und auch diese Verordnung ist dann natürlich für den Arzt extrabudgetär.
Wie das genau geht und was eure Patientinnen und Patienten dafür machen müssen, da hat der GBA auf der Seite der Heilmittelrichtlinie, wir verlinken euch das, auch ein Dokument vorbereitet, wo das anschaulich dargestellt ist, was sie dafür tun müssen, wie euer Beitrag dafür sein kann, damit dieser Antrag gestellt werden kann. Ja, danke für den Hinweis. Wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, was der langfristige Heilmittelbedarf und was der besondere Verordnungsbedarf sind. Jetzt frage ich mich, welche Erkrankungen gehören denn dazu und welche Besonderheiten gibt es vielleicht noch, vor allen Dingen beim besonderen Verordnungsbedarf, worauf wir denn so achten müssen?
Es gibt sehr, sehr viele Diagnosen, die gelistet sind, viel mehr, als man erwarten würde. Deshalb lohnt es sich definitiv, diese Liste von der KBV mal durchzuscrollen, durchzulesen beziehungsweise zu überfliegen. Das Eindrücklichste, was mir natürlich sofort einfällt und auch immer wieder im Kopf ist, das sind Patienten nach Schlaganfall, nach chronischen Erkrankungen, nach schweren Erkrankungen, Demenzerkrankungen, Parkinson-Erkrankungen, Störung der Atmung, wenn wir daran denken, die ganzen Mukoviszidose-Patienten oder Stoffwechselerkrankungen im Bereich der Lunge, der Atmung, schwerwiegende Asthma-Patienten können extrabudgetär versorgt werden. Und das sind natürlich auch Patientengruppen, die für alle drei Berufsgruppen, Physio, Ergo und Logopäden, ganz, ganz interessant sind und sehr, sehr häufig in der Praxis. Und was ich dann natürlich sehr, sehr spannend finde, beziehungsweise auch das ist etwas, was, glaube ich, Ärzte gar nicht immer wieder auf dem Schirm haben, sind die geriatrischen Syndrome. Besonders die besonderen Verordnungsbedarfe haben häufig Einschränkungen beziehungsweise Extrafunktionen, dass diese Diagnosen ab dem 70. Lebensjahr in den besonderen Verordnungsbedarf fallen und somit extrabudgetär sind. Und wenn wir uns jetzt in unseren eigenen Alltag zurückversetzen als Therapeuten, wir sind ja beides Therapeuten an dieser Stelle, und denken, wie viele Patienten sind über 70 oder haben das 70. Lebensjahr abgeschlossen, kann ich für meinen Teil sagen, ja, das sind ziemlich viele. Ich möchte das jetzt nicht an Prozentzahlen festmachen, aber zumindest jeder vierte, jeder fünfte Patient würde schon in die Kategorie reinfallen, wo ich sage, ja, guten Gewissens könnte hier eine passende Diagnose gefunden werden. Und da auch immer wieder der Hinweis an die Ärzteschaft, die haben es nicht immer auf dem Schirm oder wissen vielleicht gar nicht darum, dass diese Möglichkeiten gibt, dass Patienten extrabudgetär versorgt werden können aufgrund von geriatrischen Syndromen, dass man da auch mal Rücksprache hält und dass das sehr, sehr wertvoll ist. Andersrum gibt es auch Erkrankungen, die gelistet sind, die unabhängig vom Alter sind, aber dann Zustand nach einer Operation bzw. nach einem Unfall. Es gibt Diagnosen, Zustand nach Implantation einer Endoprothese, also Knie-Tap, Schulter-Tap. Was wir da im Physio- oder auch im Ergotherapiebereich haben, kann das sehr, sehr interessant sein. Da ist es dann entscheidend, wann ist das Akutereignis? Und dann ist es für längstens 6 Monate extrabudgetär. Und wenn wir jetzt, oder ich in meinem Fall, in meiner Physioblase, in meinen Physiogedanken bin, sage, wie viele Patienten Zustand nach Operation zu sagen, die Möglichkeit in den ersten 6 Monaten können wir das ganz intensiv den Patienten betreuen und um ihn dann bestmöglichst die Erfolge zu feiern, um ihn dann wieder in die eigene Lebenswirklichkeit zu entlassen, zu sagen, jetzt bist du optimal vorbereitet, du hast dein Eigenübungsprogramm, du weißt, was sind die Parameter, die es zu beachten gilt, damit du fit wirst. 6 Monate Zeit finde ich unfassbar toll und möchte ich natürlich jedes Mal ausschöpfen, damit auch ja der Erfolg am Ende am schnellsten ist. Also wir alle Therapeuten wissen, in den ersten 6 Monaten nach einer traumatischen Verletzung haben wir die größten Erfolgschancen, gute Ergebnisse zu liefern, beziehungsweise gute Ergebnisse im Outcome zu haben. Aber genauso Patienten nach Schlaganfall, wo wir wissen, im ersten Jahr können wir die größten Fortschritte machen. Und in diesem ersten Jahr, wenn wir zum Beispiel begrenzt sind, sollten wir auch möglichst intensive Therapie betreiben und nicht durch Verordnungen, die nur kleinere Verordnungsmengen ausweisen, limitiert sein, sondern diese Vorteile rund um die extrabudgetären Verordnungen voll ausschöpfen und dann das beste Ergebnis für den Patienten erzielen wollen.
Absolut, denn auch diese Ergebnisse, die du innerhalb dieses absolut kritischen Zeitraums, sei es nach OP oder nach Schlaganfall, eben erzielen kannst, die können umso nachhaltiger sein, wenn du sie eben, wenn du Zeit hast, sie noch zu festigen und also eben früh zu erreichen und zu festigen, bis dann die Versorgungsspielregeln andere werden, eben nach Ablauf dieses Zeitraums. Was bedeutet das denn jetzt? Das ist ja das, was wir eingangs gesagt haben, die Frage nach dem: Was ist denn mit dem Akutereignis? Was ist es? Muss es auf der Verordnung draufstehen? Und bin ich als Therapeutin oder Therapeut verpflichtet dazu, das zu prüfen?
Also erstmal, wenn ein Datum des Akutereignisses auf der Verordnung steht, ist das nicht schlecht, das muss nicht gestrichen werden, das darf da gerne stehen. Es ist ja auch eine wichtige Information, die wir Therapeuten bekommen. Was ist überhaupt das Akutereignis? Das Akutereignis ist das Ereignis, welches voraussichtlich zu dieser Einschränkung geführt hat. Im Beispiel von einem Schlaganfall, Hirninfarkt, ist es der Tag des Infarktes. Und wenn es das Akutereignis im traumatischen Bereich ist, ist es zum Beispiel der Unfallhergang oder auch der Operationstag. Und dieser Tag kann vom Arzt auf der Verordnung aufgeführt sein. Dann ist es eine Information für uns, die erstmal positiv ist, die wir allerdings nicht berücksichtigen müssen und keinen Ausschlag hat für die Gültigkeit für uns Therapeuten. Ist diese Verordnung extrabudgetär oder nicht? Da gab es lange Verwirrung und es gab eine Klarstellung von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und vom GKV Spitzenverband, wo ganz eindeutig hervorgeht, ich glaube, die Meldung können wir gerne auch nochmal in den Shownotes unten verlinken, dass ihr das nachlesen könnt. Und diese Meldung besagt eben, dass das Akutereignis keinen Ausschlag hat für die Gültigkeit der Heilmittelverordnung für uns Heilmittelerbringer. Das Akutereignis ist ausschlaggebend für den Arzt. Ist diese Verordnung, ist dieser Patient im extrabudgetären Bereich? Wird es aus deinem Budget aktiv herausgerechnet oder zählt es in deinen Bereich? Und von daher ist das Akutereignis auch sehr, sehr wichtig, aber eben nicht oder nicht in erster Linie für uns Heilmittelerbringer.
Das ist total wichtig zu wissen, denn diese Frage, wie gesagt, ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Sie kehrt wieder und wieder und sie führt zu Verunsicherung. Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen und wollten das noch einmal klarstellen, dass das ja wichtig ist, anamnestisch zu wissen, wann ungefähr das Ereignis war, aber für uns tatsächlich in der Versorgung keine Rolle spielt, sondern eben das wichtig für den Arzt ist, das zu dokumentieren aus den genannten Gründen, die du schon erwähnt hast, aber für uns nicht prüfrelevant für die Gültigkeit der Verordnung.
Das Akutereignis ist nicht prüfrelevant. Was allerdings, was ich nicht verschweigen möchte und ganz wichtig an dieser Stelle finde, ist, das Alter der Patienten ist dagegen prüfrelevant und auch ausschlaggebend, ob die Verordnung gültig für uns Heilmittelerbringer ist, ja oder nein. Bedeutet, gibt es im besonderen Verordnungsbedarf Einschränkungen, wie zum Beispiel das Alter ab 70 oder das Alter bis 18, dann müssen wir das Alter prüfen, wenn das ein Kriterium ist. Ich glaube oder ich behaupte, warum gibt es die Unterscheidung? Das Akutereignis können wir nicht beeinflussen. Das kann auch nicht immer auf den Verordnungen stehen. Und dann kam die Frage, ja, was zählt denn dann als Akutereignis? Also wir haben nicht in der Hand, haben wir immer ein Akutereignis vorliegen? Kann man überhaupt ein Akutereignis auf den Tag genau benennen, ja oder nein? Daher die Entscheidung, nein, das ist nicht prüfrelevant für uns Heilmittelerbringer. Das Alter hingegen ist fest. Wir können es prüfen. Es steht auf der Verordnung drauf. Das ist ein Pflichtfeld. Also wir können uns nicht davor verstecken. Ach, ich wusste gar nicht, dass der Patient schon 18 geworden ist. Nein, das steht auf der Verordnung deutlich erkennbar drauf. Und dementsprechend ist es auch für uns wichtig, in der Prüfung handelt es sich um eine extrabudgetäre Verordnung, besonders aus dem besonderen Verordnungsbedarf, ja oder nein.
Ja, genau,
also
weil da.
Achtet bitte auf das Alter der Patienten und gegebenenfalls der Hinweis, diese Diagnose ist erst extrapituitär unter folgenden Parametern.
Das ist total wichtig. Vielen Dank, Svenja, dass du mit mir gemeinsam da nochmal das Ganze erläutert hast und ganz wichtige Hinweise für die Praxis mitgegeben hast, damit unsere Kolleginnen und Kollegen, die das gehört haben, damit umgehen können, um ihre Patientinnen und Patienten besser zu versorgen und eben den Ärzten und Ärztinnen den ein oder anderen Hinweis zu geben, damit das eben noch besser gelingt in der Zukunft und um hoffentlich die Verunsicherung zu nehmen wegen des Akutereignisses. Wie gesagt, alle anderen Sachen, auf die wir verwiesen haben, findet ihr bei uns in den Shownotes, damit ihr das nochmal nachlesen und eben für euch auch nutzen könnt. Svenja, vielen Dank an dieser Stelle für all die Infos, die du uns gegeben hast und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Vielen Dank. Bis dann.
Tschüss.
Das war OP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.